Liebe Glaubensgeschwister, liebe Glaubensfreunde, es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal hier gewesen bin. Ich glaube, das ist sogar noch aus der Marienhöherzeit. Inzwischen haben wir 14 Jahre hinter uns gebracht in Friedensau und wohnen jetzt im schönen Allgäu. Da gewöhnen wir uns zwar noch ein wenig dran, das Allgäuerische, was da so eine, ich sag's lieber nicht, bayerisch-schwäbisch ist, es ist sehr kompliziert. Die Allgäuer sind Allgäuer und eben keine Bayern und auch keine Schwaben so richtig, aber es sind Allgäuer. Und da müssen wir uns erstmal dran gewöhnen, an diese tolle Nationalität. Aber wir sind sehr gerne dort, es ist sehr schön. Und wir freuen uns auch, in der Nähe von München zu sein und haben die Gelegenheit, vielleicht uns jetzt mal öfters wieder zu sehen. Ich möchte heute Morgen ein Thema mit euch besprechen, darüber predigen und mit dem Titel »Siehe, ich komme bald«. Immer wieder hört man von Gemeindegliedern, dass sie sagen, ja, wir reden zu wenig über die Wiederkunft Christi. Als Adventisten, und das ist doch nun mal in dem Begriff Advent enthalten. Gut, wir versuchen das einmal heute Morgen. Und wir sind erstaunt eigentlich, wie dieser Enthusiasmus über die Wiederkunft Christi zu sprechen und auch die Nähe zu betonen, doch ein wenig in den Hintergrund gegangen ist. Nun, vielleicht ist das auch durchaus sinnvoll. Denn zu sehr in die Ferne zu schauen, in den Zukunftsraum sich zu begeben, da haben wir so manche Sachen der Gegenwart übersehen, überschaut. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir einmal auch den Blick auf die Gegenwart richten. Friedrich Dürrenmatt beschreibt folgende Situation. Wenn man von Bern nach Basel fährt oder auch umgekehrt, bin ich oft gefahren, wenn es darum ging, die Brüder in Bern zu besuchen, dann fährt man durch einen längeren Tunnel, der ist so 10, 12 Kilometer lang. Ihr wisst das ja, das Licht geht an im Zug und man fährt und fährt und dann irgendwann ist der Tunnel zu Ende. Man kommt raus und da ist wieder entweder Nebel oder strahlender Sonnenschein. Auf jeden Fall, diese Gesellschaft, die da in den Tunnel hineinfährt, an einem schönen sonnigen Morgen, fährt und fährt und bis jemand sagt, na eigentlich müsste der Tunnel ja bald aufhören. Und ein anderer sagt, ja, wir sind schon viel zu lange in dem Tunnel. Aber der Tunnel scheint nicht aufzuhören, er wird immer länger. Und ein anderer Mitreisende sagt, merkt er nicht auch, dass es irgendwie schneller und schneller weht? Irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt geht es bergab. Und dann wird die Sache immer brenzliger, immer entsetzlicher. Die Angst steigt hoch, ein Student und ein Schaffner, beide klettern nach vorne, in die Lokomotive oder in den Triebwagen und zu ihrem Schrecken erkennen sie, dass der leer ist. Es ist kein Fahrer dort vorne im Triebwagen. Und der Student sagt, Gott hat uns verlassen und wir rasen auf ihn zu, auf den Mittelpunkt der Erde und dort werden wir zerschellen. In diesem Essay von Dürrenmatt, schon einige Jahrzehnte alt ist, drückt Dürrenmatt das aus, was viele Menschen heute empfinden und was eigentlich Eschatologie und Endzeitpredigt ist. Und wir sind erstaunt, wie viele Menschen heute über Endzeit sprechen, über Eschatologie, wie wir das in der Theologie gerne sagen. Vor einigen Jahren schon, ist vielleicht auch schon 15 Jahre her, gab es in Karlsruhe eine Ausstellung von Künstlern, von Malern zum Thema Eschatologie. Ich selbst konnte sie nicht besuchen, aber als ich in Heidelberg war, da habe ich mir den Ausstellungskatalog, immerhin A3 Größe gehabt, angeschaut. Und es war wirklich interessant und dramatisch, was die Künstler darzustellen wissen über Endzeit. Ich habe nur keinen adventistischen Künstler gefunden, der sich irgendwie dort ausgedrückt hat. Es ist sehr bedauerlich, dass wir diese Breite in die Kultur hineinzuwirken, hier noch nicht wahrgenommen haben. In Amerika zum Teil tut man das, da fördert man sogar adventistische Bildhauer und Schriftsteller, weil sie was zu sagen haben zu unserer Gesellschaft. Menschen, so schreibt Pöhlmann, stehen vor einem leeren Richterstuhl. Normalerweise ist es ja so, dass auf dem Richterstuhl jemand sitzt, aber die Menschheit heute sieht sich vor einem leeren Richterstuhl. Sie weiß nicht, was wahr ist, was richtig ist, was falsch ist. Andererseits sagen wir, wir müssen die Welt warnen, unsere Botschaft. Wir warnen die Welt mit unserer Botschaft. Und die Welt interessiert es häufig gar nicht mehr, denn sie warnt sich ja selbst am besten. Als Adventisten haben wir gewissermaßen heute ein Dilemma erreicht. Auf der einen Seite wurde noch vor 100 Jahren gesagt, er kommt jetzt bald. Vor 150 und mehr Jahren hat man sich sogar vertan in der Berechnung des Endes, was wir hätten gar nicht tun dürfen. Das waren ja nicht wir, das waren ja die Milleriten. Und am Ende ist es doch so, dass die einen das Kommen Christi relativieren und sagen, es muss noch einiges geschehen. Andere sagen, wir sind schon viel zu weit. Und einige sagen, wir müssen unbedingt nach Portugal auswandern oder sonst wohin. Unter dem Thema von Barry und Davis, wie sie heißen, und sagen, es ist alles so nah, wir werden noch in diesem Herbst eine ganz großartige und gewaltige Erschütterung der Welt erleben. Nun ja, die Finanzkrise haben wir schon erlebt, aber manche wollen dann sogar aufgrund von mikroexegetischen Schritten nachweisen, dass auch der Berliner Fall der Mauerfall in Berlin schon in der Bibel vorhergesagt wurde. Es entwickeln sich dann, wenn er eben nicht kommt, der Herr, entwickeln sich dann sehr viele Mythologien aus dem, was wir ohnehin schon manchmal erhoben haben oder überhoben haben, mit dem, was in der Heiligen Schrift eigentlich steht. Und ich plädiere deswegen dafür, dass man mal wieder zur Heiligen Schrift zurückkehrt. Andererseits gibt es Menschen, die sagen, wenn er nicht kommt, und er kommt ja nicht im Augenblick, gehen wir zu ihm. Und sie wollen das immer, indem sie heiliger und heiliger werden. Eine neue Welle der Heiliggeistbewegungen hat Amerika erreicht oder beginnt dort wieder. Heiligkeit, heilig sein, damit Gott uns annimmt, damit er kommen kann. Auch da haben wir ja gewissermaßen eine subtheologische Deutung in der Vergangenheit gehabt. Aber diese Heiligkeitsbewegungen und andere Bewegungen haben ihre Wurzeln letztlich in der Furcht. Leider in der Furcht auch der Gläubigen. Seit mehreren tausend Jahren wird ja schon gepredigt in allen Religionen, dass es mit dieser Welt einmal zu Ende gehen wird. Egal, ob wir da den Nefertiti von Ägypten zitieren, der schon vor Abraham gesagt hat, die Welt wird untergehen und wir brauchen unbedingt einen Messias, einen großen Pharao, der uns heraushilft aus dem Schlamassel, wenn ich es mal so sagen darf, den der Mensch ja über in dieser Welt verursacht. Die Propheten haben davon gesprochen, er kommt bald, der Messias. Dann haben wir Jesus selbst, der gekommen ist und redet, ich komme wieder. Dann sagen die Apostel, es wird nicht lange dauern und uns schon über 2000 Jahre. Und dann kam zum Schluss noch die Adventbewegung und sagte, wir haben es ganz genau und berechnen die Dinge. Und inzwischen sind wir dabei, endlich diese Berechnungen nicht mehr zu wiederholen. Und in der TV-Serie bei der Bombardierung von Pearl Harbor, TV-Serie hieß Der Feuersturm. Den Hauptdarsteller war Robert Mitchum. Es sind 6 Folgen gewesen, waren sehr spannend, sehr interessant. Und zum Schluss, als dann Pearl Harbor hinter seinem Rücken gewissermaßen bombardiert wird, er spielt ja dort einen CIA-Agenten, da sagt er schließlich in die Kamera hinein, all diese furchtbaren Dinge, die wir gesehen haben, Geschichte spielt zum Zweiten Weltkrieges und Pearl Harbor, alles das wird erst ein Ende finden, wenn Christus wiederkommt. Und das wird ins Fernsehen hineingesagt. Eine Botschaft von der Wiederkunft Christi, dort, wo man es gar nicht erwarten würde. Manche betonen, und hier haben wir ein interessantes Wort von Schwester Weid, und ich bin froh, dass wir inzwischen auch mal Zitate bekommen von Schwester Weid, die ehrlich sind, die nicht eine einseitige Ellen White uns darstellen, sondern eben auch einmal eine andere, die durchaus die Probleme der Zeit gesehen hat. Manche betonen sehr die Kürze der Zeit. Interessant, hat sie ja selbst sogar betont. Sie sagt, ich habe eine Vision gehabt und Christus kommt sehr bald, baut Schulen. Naja, das dauert mindestens 2-3 Jahre. Also kann man davon ausgehen, in 2-3 Jahren kommt er nicht. Dann hat sie eine andere Vision und sagt, baut Krankenhäuser. Die baut man natürlich ein bisschen größer. Also mindestens 5-6 Jahre kommt er nicht. Manche betonen sehr die Kürze der Zeit. Offensichtlich war das gar nicht so ihr Anliegen. Sie wollen uns dazu bewegen, nach der Gerechtigkeit zu streben und uns Jesus zum Freund zu machen. Das ist kein sehr gutes Motiv. Das muss man sich mal vorstellen, dass das auch Schwester Weid gesagt hat. Müssen uns die Schrecken des Endes vor Augen gestellt werden, damit wir aus Angst den richtigen Weg gehen? So sollte es nicht sein. Die Liebe Christi sollte uns bewegen. Vor etwas mehr als einigen Monaten, habe ich im Hope Channel eine sehr engagierte Rede eines jungen Evangelisten gesehen, der dort über Matthäus 24 gesprochen hat. Und in dieser einen Stunde, in der er das präsentiert hat, Themen, die wir ja alle kennen, nicht wahr? Sehr schön beschrieben, wie es Schlimmes in der Welt aussieht. Die Kriege, die Katastrophen, die Erdbeben, alles das, was wir schon seit 50, seit 60, seit 80 Jahren immer wieder aufzeigen, um zu beweisen, die Zeit ist da. Und nachdem er uns allen so Angst gemacht hatte, hörte er auf, sagte Amen. Er hat also bewiesen, wie sich Matthäus 24 erfüllt. Und er hat auch bewiesen, dass die Zeit nahe ist. Und ich habe mich gefragt, ein Teil fehlt irgendwie. Ein wichtiger Teil fehlt, nämlich, dass er uns aufruft, endlich in dieser Welt etwas zu tun, damit es den Menschen nicht so geht, wie er das beschrieben hat. Was tun wir für Friedensbewegungen? Was tun wir dagegen, die Umweltverschmutzung? Was tun wir dagegen? Ist es nur unsere Aufgabe, dass wir sagen, es wird alles ganz schlimm? Und dann gehen wir zurück und freuen uns, dass es doch ganz gemütlich ist, noch zu Hause. Ist es nur ein Drama, das wir da entfalten? Oder ist das mehr? Nun, ich kann euch eine frohe Botschaft geben. Matthäus 24 spricht zwar vom Ende der Zeit und das dann in sehr dramatischen Worten. Ihr kennt diese Texte, Jesus beschreibt, was alles sein wird. Jesus weiß kein Datum, als die Jünger ihn fragen. Jesus weiß nur, es wird Verführung kommen. Jesus weiß und sagt, es werden Kriege kommen. Aber er betont zwischendurch, das ist noch nicht das Ende. Er sagt, es werden Hungersnöte kommen in diese Welt. Das ist noch nicht das Ende. Die Erdbeben werden kommen und zunehmen. Das sind erst die Anfang der Wehen. Es werden falsche Propheten aufstehen. Es wird Hass da sein in der Menschheit. Es wird gesetzlosig sein. Es wird Gesetzlosigkeit herrschen. Und dann sagt er, ihr sollt aber ausharren. Das ist sehr interessant. Ausharren. Und später sagt er noch etwas mehr, da kommen wir gleich zu. Das Wort für ausharren an dieser Stelle in Matthäus 24 und an anderen Stellen der Heiligen Schrift bedeutet eigentlich ein Darunterbleiben. Das griechische Wort, das wir dort finden, beschreibt eigentlich die Kraft der Pflanze, eines kleinen Blümchens, das aus irgendeinem Kirchenmauerwerk noch herauswächst. Wo nimmt es die Nahrung her? Wo nimmt es die Lebenskraft her? Es existiert unter widrigsten Umständen. Das ist, was Jesus sagt mit Ausharren. Zu leben unter diesen Umständen. Und zwar zu leben mit Christus in der Zuversicht Gottes. Aber es bedeutet auch etwas zu unternehmen. Und diesen Teil von Matthäus 24 und 25, den vergessen wir häufig zu zitieren. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Ganz großartiges Bild, das Jesus hier mit wenigen Worten zeichnet und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden der Erde her, von einem Ende der Himmel bis zum anderen. Darauf warten wir alle und die Menschen, die Menschheit, auf solch eine Begegnung. Und da hören wir meistens auf und sagen, so, das ist die Botschaft. Aber Jesus hat noch eine Botschaft, die weitergeht. Nachdem er so großartig skizziert hat, Wie schön es sein wird, wenn er kommt und dem Ganzen ein Ende bereitet, was vorher so furchtbar beschrieben wurde. Jetzt sagt er, ich sage es mal einfach, jetzt geht es los für die Gemeinde. Er hat 5 Endzeitreden angehängt an seine große Rede von der Endzeit, von dem Gericht, von seiner Wiederkunft. Und diese Reden, die kennt ihr alle. Nur sie stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit seiner Weltende-Rede, mit der Eschatologie. Und da ist interessant, dass er die Gemeinde, seine Nachfolger letztlich aufruft, etwas zu unternehmen. Und das möchte ich ganz kurz einmal skizzieren. Im ersten Teil die Endzeitrede von der Ermahnung zur Wachsamkeit. Ihr kennt dieses Gleichnis vor dem Feigenbaum, der seine Früchte abwirft. Und da sagt man, aha, jetzt kommt die Zeit des Herbstes oder die Zeit der Ernte oder die Zeit des Frühjahrs, je nachdem, wie im Orient jetzt sich damals die Zeit abgespielt hat von Sommer, Herbst, Winter und Frühling. Und es wird so sein, sagt er, wie in den Tagen Noahs, da werden die Menschen essen und trinken und sie werden fröhlich sein und plötzlich werden 2 auf dem Feld sein, der eine wird angenommen, der andere nicht. 2 werden am Mühlstein mahlen, eine wird angenommen, die andere nicht. Wacht also! Seid wachsam. Nun, Wachsamkeit, zu der Jesus uns aufruft, ist ja nun ein gutes Wort. Wir haben nicht mehr den Wächter auf den Zinnen der Umfassungsmauer in München oder sonst wo. Den gibt es nicht mehr. Wachsam waren diese Menschen damals, weil es eben sehr gefährlich war, in der Nacht. Es gab keine elektrische Beleuchtung, auch keine Fackeln unbedingt. Es war also eine Zeit der Diebe. In welcher Wache der Dieb kommt, ihr wisst es nicht, also seid wachsam. Ja, was heißt das? Nun, Wachsamkeit, und Jesus spricht ja hier in erster Linie spirituelle, also geistliche Dinge an. Und damit meint er ganz einfach, dass wir Menschen als Christen, als solche, die eine andere Orientierung haben, diese Buße bedeutet ja, diese Metanoia, diese Sinnesänderung bedeutet ja eigentlich nur in Anführungsstriche, dass wir eine andere Orientierung haben. Wir orientieren uns nicht hin zu irgendwelchen politischen Parteien oder sonst wie. Wir müssen zwar uns damit beschäftigen, aber die Grundorientierung ist ja zu Christus hin. Und das bedeutet, wenn er davon spricht, dass es in der Welt so und so und so aussieht, dass er von uns erwartet, dass wir wachsam sind. Und Wachsamkeit in dieser Welt im spirituellen Bereich bedeutet ja in erster Linie, dass wir kritisch die Welt sehen. Dass man nicht einfach konsumiert und einfach mitmacht, sondern sich die Frage stellt, ist das für mich in meinem Leben wesentlich? Soll ich einfach sinnlos und hirnlos konsumieren oder soll ich wachsam sein? Soll ich beobachten, was in der Welt geschieht, um mich herum? Und das ist eigentlich, was Jesus sagt, denn der normale Alltag, der findet ja immer statt. Auch für den besten Christen, er muss am Mühlstein stehen und muss mahlen oder aufs Feld gehen und muss das Feld bestellen. Das heißt, der Alltag ist immer da, die Hausarbeit ist immer zu tun, aber in Christus geborgen sein, dieses Bewusstsein zu haben, diese Spiritualität zu haben, bedeutet eigentlich, wie ein Theologe sagte, die Stetsbereitschaft. Das heißt, selbst wenn ich auf dem Felde flüge und Christus kommt, bin ich bereit, ihm zu begegnen. Das nächste Beispiel, das Jesus uns gibt, das Gleichnis, ist das Gleichnis vom treuen und untreuen Knecht. Es gibt einen treuen Kleck und er ist klug, so wird gesagt, und der Herr hat ihn über das Gesinde gesetzt und alles getan. Ein anderer Knecht ist ein böser Knecht. Der sagt, der Hausherr geht erst einmal weg, also können wir gewissermaßen die Mäuse auf dem Tisch tanzen lassen. Und wir machen, was wir wollen. Ich schlage mal meine Mitknechte. Ich esse und trinke mit den Betrunkenen und werde gewissermaßen hier ein tolles Leben führen, solange der Herr noch nicht kommt. Dann wird der Herr kommen und wird sagen, zu einer Zeit, der er es nicht erwartet, in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzwei schneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Heuchlern. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Also auch da haben wir Eschatologie, die Gott, die Jesus hier anspricht. Schon vorher haben wir diese Eschatologie. Deshalb sollt auch ihr bereit sein, in dieser Welt mit wachem Verstand durchzugehen. Und hier warnt er uns vor Abrutschen in Gleichgültigkeit. Das bedeutet letztlich, dass wir aufmerksam sein müssen mit uns selbst, vielleicht auch mit unserem Nächsten, mit der Gemeinde und mit dem, was uns eigentlich als Mission gegeben wurde, wachsam zu sein und nicht gleichgültig zu werden. Der Knecht hier ist nur gleichgültig geworden. Er sagt, es interessiert mich alles nicht mehr. Ich werde mich jetzt auf das konzentrieren, was mir Spaß macht. Er hat menschliche Werte verlassen. Er hat keinen Respekt vor dem Nächsten. Ihm ist die Beziehung zu seinem Herrn völlig egal und auch die Beziehung zum Nachbarn. Das heißt, was Jesus hier ausdrückt, mein Herr lässt auf sich warten, ja, damit müssen wir rechnen. Der Herr kann kommen, wann er will, dafür ist, deswegen ist er der Herr. Aber wie leben und wirken wir in dieser Zeit des Nichtdaseins vom Herrn? Werden wir gleichgültig, rutschen wir dahin ab, verlassen wir menschliche Werte? Wir beobachten es in unserer Zeit. Die Frage ist in der Tat die, wo sind die Werte? Und ich will jetzt nicht wieder die Banker ansprechen, das hören wir ja oft genug. Aber wo sind die Werte in unserer Gesellschaft geblieben? Und es ist ja noch schlimmer geworden. Ein Herr Busch, der zum Glück jetzt irgendwo sich vielleicht als Strauch versteckt, hoffe ich, der einen völkerrechtswidrigen Krieg geführt hat, der Foltermethoden angewendet hat und nicht dafür bestraft wurde bislang. Und die ganze Welt schweigt, sogar die Kirchen schweigen. Die Adventgemeinde schweigt. Wir lassen das über uns ergehen. Wir verlieren menschliche Werte und wir machen im Grunde gleichgültig weiter. Das ist, was Jesus sagt. Die Gemeinde hat eine große Aufgabe in der Endzeit. Nicht nur zu berechnen, wann er kommen könnte oder wann das nächste Sonntagsgesetz wieder formuliert wird. Das ist wirklich nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir den Menschen zeigen, dass es noch Werte gibt, dass noch Respekt vor dem Nächsten da sein müssen, dass wir auch Beziehungen schaffen müssen. Mit einem Mal werden jetzt Beziehungen in den Banken hergestellt. Es ist interessant, dass die, die es wissen, oftmals nicht sagen, was sie wissen und nicht sagen, was sie sagen sollten. Leben und wirken für den Herrn, das ist eigentlich das, was Jesus hier sagt. Rutscht nicht ab in irgendwelche Gleichgültigkeiten, sondern nehmt wahr, was in der Welt geschieht und steht auch kritisch dazu. Und ich wünschte, unsere Gemeinschaft, auch in Deutschland, würde viel kritischer publizieren, viel kritischer auftreten und viel kritischer das ansprechen, was um uns her an Ungerechtigkeit geschieht. Dann haben wir ein weiteres Gleichnis. Jesus gibt nicht so schnell auf. Nicht? Er macht hier weiter. Er sagt, da waren 10 Jungfrauen. Die waren alle sehr klug. Die haben alle Feuer gehabt, Öl gehabt und so weiter. Ihr kennt ja die Geschichte. Und mit einem Mal kommt der Bräutigam. Also auch da wiederum nimmt der Bräutigam sich das Recht zu kommen, wann er will. Und nicht, wie wir das berechnen. Und so sagt er deutlich, einige schlafen ein. Das heißt, die alle 10, wisst ihr, schliefen ein. Und das ist auch nicht schlimm. Jeder von uns ist übermannt von den Ansprüchen des Alltags. Und selbst wenn wir jetzt so in Rente sind, meine Frau und ich seit einiger Zeit, es stimmt schon, was so einige sagen, das können wir der Jugend sagen, nicht wahr? Dieser Unruhestand kennt man ja. Also das ist schon wahr, nicht? Wir werden übermannt von den Anstrengungen des Alltags, ob jung oder alt. Und das Öl, sagen wir es mit Recht, die Deutung darauf hin, die ständige Kommunikation zwischen Mensch und Gott. Also der Heilige Geist, das Symbol der Spiritualität wieder. Spirituell, geistlich orientiert zu sein, bedeutet letztlich, dass wir zwar übermannt werden, dafür sind wir Menschen, von den Wirrnissen und von den Anstrengungen des Alltags, das ist durchaus legitim, aber das Bleiben und Lernen im Wort Gottes, das ist etwas, was uns Jesus hier ans Herz legt. Wahrnehmen, das Wahrnehmen seines Wirkens in dieser Welt. Und ich denke, es ist auch wichtig, die Kenntnis seines Wortes zu vertiefen. Und ich denke, das sollte und dürfte in Zukunft wohl eine große Aufgabe wiederum sein, erneut zurück zur Heiligen Schrift, auch für die Adventgemeinde. Wir merken es immer wieder heute Morgen in der Sabbatschulbetrachtung ja auch, dass wir so viele Fragen haben, so viele interessante Fragen, die auftauchen, die plötzlich da sind. Und dann haben wir nicht die Zeit, sie substanziell zu beantworten. Oder wir haben auch nicht die Gelegenheit gehabt, auf diese Frage, die nun plötzlich kommt, uns vorzubereiten. Deswegen denke ich, sollte in den Gemeinden das Gefühl wieder stark werden dafür, dass wir sagen, was steht denn endlich nun mal in der Heiligen Schrift? Und wie war das mit dem Bruch zwischen Altem und Neuen Testament? Was ist das für ein Gott im Alten Testament? Ist es derselbe? Ist es ein anderer? Alles das sind doch Fragen, die uns bewegen. Und ich denke, das ist auch die Quelle des Lebens, die uns dann eröffnet wird, damit wir wachsam bleiben, damit wir kritisch die Welt sich uns anschauen können und eine stets Bereitschaft haben, die uns sagt, jawohl, lieber Gott, ich bin zwar gerade auf dem Feld, aber wenn du kommst, ich komme dir gern entgegen. Kann das jemand sagen? Ich denke, jeder kann das sagen. Wir sehen also, wie Jesus uns die Gemeinde auffordert, letztlich diesseitiger zu werden, diesseitiger zu sein und diesseitig auch den Glauben zu belegen und zu beweisen. Es ist ja sehr interessant, was der reiche Jüngling, ein sehr frommer Mann gewesen, von Jesus fragt und was Jesus ihm antwortet. Ihr kennt die Geschichte. Er kommt zu ihm und sagt, Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erlange? Nun war das ein reicher Jüngling und aus dem Text geht hervor, dass er ein sehr frommer Mann gewesen ist und Jesus gibt ihm eine ganz adventistische Antwort und sagt, halte die Gebote. Ah, sagt er, habe ich längst getan, von meiner Jugend auf, wie die meisten von uns. Ne? Und dann sagt er, welche Gebote denn, wenn schon? Dann sagt Jesus, er zitiert dann diese drei wesentlichen Gebote, sollst nicht stehlen, sollst nicht Ehe brechen und noch ein weiteres Gebot entfällt mir gerade. Und dann sagt er auch, das kenne ich doch alles. Und wenn man jetzt in das Judentum hineinschaut zur Zeit Jesu, dann weiß man, dass es genau 613 Gebote gab, die damals, Gebote und Verbote gab, die damals gehalten und beachtet werden mussten für einen orthodoxen Juden. Habe ich alles getan, sagt der reiche Jüngling. 613 wissen wir deswegen, weil an den Gebetsmänteln oder diesen Gebetsschals, die ihr schon gesehen habt, die sind schwarz-weiß gestreift, die orthodoxen Juden legen den Schal um, wenn sie beten, an der Klagemauer beispielsweise. Und da sind so kleine Kordeln dran ringsherum und jede Kordel besteht aus mehreren Knoten. Für jedes Gesetz also einen Knoten, ne, der einem die Luft abschnürt. Und das hat er alles gehalten. Das gab es schon zur Zeit Jesu, diese 613, das kann man gut belegen. Und dann sagt Jesus, ja, wenn du vollkommen sein willst, ist seltsam, nicht? Also die Gebote als Gebote halten, macht nicht mal vollkommen. Wenn du vollkommen sein willst, dann vergiss alles, was du hast. Verkaufs deinen Reichtum an den Armen und folge mir nach. Das war nun ein Schritt, den hat er nicht gewagt. Weil einem Jesus nachfolgen, das war schon eine unangenehme Geschichte. Man wurde verfolgt, man wurde verlacht. Die Pharisäer waren hinter einem hinterher, hinter Schriftgelehrten ebenfalls. Das Volk ist unberechenbar. Mal liebt es Jesus, mal nicht. Und ihm nachfolgen heißt ja, endlich mal den Glauben zu üben. Deswegen sagt Jesus, verlass den Garten deiner Gesetze, in dem man sich so wohlfühlen kann. Man braucht bloß nachschlagen und weiß genau, was das Richtige ist, was man tun darf und was man nicht tun darf. Jesus sagt im Grunde, ich fordere dich, dass du jetzt mal anfängst zu denken, dass du jetzt mal anfängst, kritisch die Welt zu sehen, dass du jetzt einmal anfängst zu glauben in dieser Welt, in der ich lebe. Der reiche Jüngling geht weg und weint bitterlich, fühlte sich eben zu sicher im Gesetz und zu unfähig, in der Welt seinen Glauben zu beweisen. Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten kennt ihr ebenfalls. Das ist das nächste Beispiel, das Jesus uns gibt, das vorletzte. Und wir kennen es, dass der Mann gesagt hat, der Hausherr, ich gebe euch verschiedene Talente und jetzt seht zu, dass er daraus noch etwas mehr macht. Und bei diesem Text, der ist sehr gefährlich. Da müssen wir aufpassen, wenn wir dieses Wort Gottes hören, und ich lese jetzt ja einen Teil mal vor, was ich hier notiert habe, damit wir es nicht falsch lesen. Der Text kann nämlich, wie alle endzeitlichen Texte der Bibel, sehr schnell zu einer Falle werden. Denn zum Schluss heißt es, und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und häufig lesen wir als gute Christen und auch als Adventisten meistens diese Texte von hinten. Also von der Motivation der Angst. Wenn die Motivation von hinten kommt und nicht von vorne, dann treibt uns am Ende die Angst nach vorn und wir fragen, habe ich auch alle meine Talente richtig angewendet? Habe ich zu den 5 weitere 5 zugewonnen? Oder habe ich nur 2 dazu gewonnen? Was wird der Herr sagen, wenn er wiederkommt? Und wir kommen aus dem Rechnen und dem Vergleichen mit uns, mit anderen nicht mehr heraus. Das können wir wirklich mit endzeitlichen Verkrampfungen bezeichnen, an denen wir als Adventisten häufig sehr oft leiden. Aber es ist auch verständlich, es sind menschlich. Aber es kommt daher, weil wir das von hinten lesen, vom Gericht her lesen, statt es von vorne zu lesen, wo Jesus sagt, ich gebe euch dies Gleichnis, damit ihr menschliches Rechnen mit dem menschlichen Rechnen aufhört und damit ihr seht, es geht um die Liebe, die ich zu euch habe. Denn deswegen gebe ich euch das Gleichnis, damit ihr davon lernt. Und Gott sei Dank werden wir Gott einmal gegenüberstehen und nicht Menschen. Menschen werden schlechte Richter auf dem Richterstuhl, denn sie sind sehr schnell dabei zu verurteilen. Und vor lauter Rechnen und Bedenken sollten wir uns nicht ängstigen und hektisch aufrechnen. Das haben wir nicht nötig, denn wir sind in der Hand Gottes und sollten deswegen aus diesem Motiv, wie Schwester Weid gesagt hat, das Motiv der Liebe heraus unseren Alltag gestalten. Und dann spielt es keine Rolle, ob jemand 5 oder 2 Talente zugewonnen hat. Luther sagt mit Recht, Beruf ist Berufung. Kann ich mein Talent so umsetzen, dass es auch gleichzeitig im Dienste Christi steht? Kann man vielleicht versuchen, in seinem Beruf etwas mehr als nur einen Job zu sehen und vielleicht ein christliches Element als Christ hineinzubringen? Diese Fähigkeit fordert Jesus eigentlich, dass er sagt, was immer ihr tut, ihr habt Talente, versucht doch einmal Christ zu sein, nicht nur am Sabbatmorgen, sondern im Alltag. Und ich denke, da tun sich doch viele Möglichkeiten auf. Schließlich, das letzte große Gleichnis, das Jesus sagt, uns sagt in dieser Endzeit, in der wir stehen, zweifellos, dass er sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, habt ihr mir getan. Jesus wird auch die belohnen, die seinen Brüdern in Notlagen geholfen haben. Diese Taten, die Menschen für Christen getan haben, ohne sie mit Jesus in Verbindung zu bringen, diese Taten tun wir auch und sollten uns begeistern. Gar nicht mal, dass wir sie bewusst tun, sondern aus der inneren Beziehung zu Gott. Uns begeistert an diesem Text auch, was für eine Wertschätzung Jesus denen entgegen entbringt, die zu ihm gehören. Er rechnet die gute Tat an, seinen Leuten so hoch an, dass er sie mit einer Entscheidung für Jesus gleichsetzt. Und es geht ja nicht nur jetzt um Speise und Bekleidung. Das ist das Sekundäre. Das Erste, was Jesus hier charakterisiert, ist ja letztlich doch, dass es geht um die Hinwendung zu Menschen. Dass wir den Menschen sehen, der unsere Not braucht, der in seiner Not steckt und der uns braucht. Ich habe in Frankfurt, als ich einmal den Turm im Fahrstuhl hochfuhr, wo die Theologen saßen, die waren also ganz oben in dem mehrstöckigen Turm in Frankfurt, der Universität Frankfurt. Als ich aus dem Fahrstuhl hinaustrat, hatte jemand im Morgen oder am Abend vorher einen sehr interessanten Satz geschrieben an die Wand, nur mit Graffiti. Es nicht tun dürfen, aber es war trotzdem nicht schlecht. Es blieb dann auch jahrelang dort stehen. Mach's wie Gott, hat er geschrieben. Mach's wie Gott, werde Mensch. Das ist sehr intelligent. Gott ist Mensch geworden. Und das ist deswegen geschehen, weil er sich selbst und uns errettet, weil er sensibel sein wollte den Nöten der Menschen gegenüber. Und natürlich auch, um uns Menschen zu retten. Und nicht umsonst sagt der Prophet Jeremia, als sie dann in Babylon saßen, und man kann das eigentlich nicht verstehen, nicht wahr? Vorher hat er schon prophezeit, Babylon, eine Quelle des Unrats, Götzendienst, alles, was man nur erdenklich Schlechtes sagen kann über Babylon, hat er gesagt, hat er gepredigt und nun sitzt Israel selbst in diesem Babylon. Und dann kommt der Brief mit der Botschaft von Jeremia und der Botschaft von Gott. Und jetzt sitzt ihr dort, jetzt sucht aber mal der Stadt Bestes. Also Gott ist nicht so, wie wir uns das immer vorstellen, wie wir ihn uns organisiert haben, sondern er ist flexibel, er geht auf den Menschen ein. Und seine Gemeinde sollte sich dessen auch bewusst sein und entsprechend auch handeln. Die Vielschichtigkeit des Lebens heute erfordert eben auch eine Vielschichtigkeit von Möglichkeiten und Denkmöglichkeiten und Ansätzen. Aber zentral sollte und darf immer sein, das Bewusstsein, alles in der Liebe Gottes zu tun, die er uns auch entgegengebracht hat. Abschließend noch, das wahre Kennzeichen der Gemeinde ist nicht Matthäus 24, obwohl das nicht falsch ist und man sollte das durchaus lesen, man sollte sich dessen auch bewusst sein, was da steht, und es ist ja eine Anregung letztlich auch, die Welt zu sehen, zu deuten, zu lesen. Aber das wahre Kennzeichen der Gemeinde ist nicht diese großartige Kenntnis der Dinge, die noch kommen werden oder die schon da sind oder da waren. Das wahre Kennzeichen der Gemeinde, Geschwister, steht in Philipper Kapitel 4, Verse 4 und 5. Da heißt es, freut euch im Herrn alle Zeit. Also die Gemeinde ist eine freudige Gemeinde. Wiederum sage ich euch, freut euch. Und jetzt kommt ein sehr interessanter Satz. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Das ist die Botschaft. Die Milde der Gemeinde. Und hier haben wir ein riesiges Problem, denn so das Wort Milde zu übersetzen ist etwas schwierig im Griechischen. Man könnte das übersetzen mit Güte. Der Luther sagt, eure Lindigkeit. Aber das ist ein Wort, das nicht mehr so im Gebrauch ist. Lind sein, also milde sein. Eure Güte, eure Lindigkeit soll allen Menschen bekannt werden. Warum? Jetzt kommt der Satz, der Herr ist nahe. Das heißt, das Zeichen des Endes der Gemeinde, das Zeichen der Nähe der Wiederkunft Christi ist dann gegeben, wenn die Gemeinde ihre Güte der Welt bewiesen hat. Möge Gott uns Gnade schenken, dass wir in der rechten Weise das Wort Jesu umsetzen, es vergegenwärtigen in unserem Alltag und dadurch andere Menschen aufmerksam machen. Amen. Unser lieber Vater, der du bist im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hast. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du diesen Weg der Erniedrigung bis hin zum Tode am Kreuz für uns gegangen bist. Dadurch wurde der Weg zu dir und zu deinem Vater frei und nicht wir müssen die Brücke bauen, wir müssen alles tun, damit wir zu dir kommen, sondern du bist zu uns gekommen und hast den Weg gemacht für uns. Unserer Schwachheit und Hilflosigkeit hast uns geholfen. Du bist uns gleich geworden, damit du vor dem Vater sprechen kannst für uns. Und dafür sind wir dir dankbar. Wir sind dir auch dankbar dafür, dass durch dein Wort wir erfahren dürfen, dass diese Welt in deiner Hand liegt. Egal wie sie aussieht, egal wie sie sich entwickelt, du hast deine Gemeinde, du hast deinen Geist. Und du wirst sie recht führen, dass das Licht, das du dieser Welt noch schenken willst, die Welt erleuchten wird und gegeben wird durch deine Gemeinde. So lass uns jeden daran teilhaben, durch deinen Geist in der rechten Weise eine Begegnung zu haben, untereinander, im Austausch und auch mit dir, dass wir gestärkt werden für die Zeit, die vor uns liegt. Dies bitten wir alles, Herr, im Namen Jesu. Amen.